Ein herzliches Hallo zu unserem Podcast Talking Basketball. Hier ist Olli Dütschke und ich begrüße natürlich als erstes Stefan Koch. Stefan, wie geht's dir?
Ach, Olli, halb so gut wie dir. Wollen wir jetzt diese ganzen dummen Sprüche machen, wie schlechten Menschen geht's?
Nein, bitte nicht.
Sowas?
Nee, bitte nicht.
Fahren wir uns, oder?
Bitte nicht. Du bist mein Highlight heute. Ich freue mich immer, mit dir zu sprechen. Ich habe heute einen Scheißtag, aber es ist doch schön, dass du da bist. Kurze Replik, Pokal. Irgendwie was Besonderes für dich? Wir beiden waren zusammen in Bayreuth, das war eine klare Kiste. Ich habe noch ein bisschen Chemnitz geguckt. Das war auch besser als ein Sonntagabend-Tatort, fand ich.
Ja, also gut, Bayreuth, wir waren da. Berlin hat sehr, sehr gut gespielt, vor allem im ersten Viertel, das verdient gewonnen. Braunschweig gegen Frankfurt, Crailsheim gegen Würzburg. Ich sag mal, da hat man eher mit den Heimsiegen gerechnet. Dass es in Chemnitz auch einen Heimsieg gab, war ein bisschen überraschend, aber ganz ehrlich, auch für mich keine Sensation. Ich finde, Chemnitz ist eine wirklich gute Mannschaft, ganz ehrlich. Die sind gut gecoacht, die haben einen starken deutschen Kern um Wimberg. Sie haben jetzt auch noch den Ausfall von Weidemann in dem Spiel zumindest kompensieren können. Und sie haben einfach ein starkes Guard-Duo mit Messenet, muss man ganz klar sagen. Und Robinson, das ist eine gewisse Qualität. Chemnitz ist für mich eine Mannschaft, die könnte am Ende der Saison Playoffs spielen.
Ist aber nicht heute unser Thema, es tut mir leid.
Nee, aber wir haben
spannendes Final Four und möglicherweise könnte der Gast auch eine Meinung zu diesem Final Four haben, ne? Weil er vielleicht beteiligt sein wird.
Er wird beteiligt sein, sofern er sich nicht verletzt. Jetzt hört doch mit diesem Schnickeschnack da auf.
Wir haben einen Zauberer heute dabei, ne? Stehst du auf die Ehrlich Brothers und auf David Copperfield oder?
Ich?
Ja.
Nee, ich kann mit sowas gar nichts anfangen.
Naja, fragen wir gleich mal den Zauberer, ne? Der in einer Basketballprovinz zurzeit aktiv ist. Und die Frage, die ja die 25 Millionen, die uns immer zuhören, auch immer gleich immer stellen, ist: Hat denn unser Gast einen zweiten Vornamen?
Den hat er. Und zwar ist das der Gilbert.
Gilbert?
Gilbert, genau.
Wie Gilbert Bécaud.
Also, wir haben einen, den du kennst, ne?
Ja, ein Chansonnier zu Gast heute. Wow.
Gilbert Bécaud ist heute nicht unser Gast, sondern wen haben wir denn heute als Gast?
Ja, mein Name ist Maurice Gilbert Stucky von Crailsheim, von Mördins.
Wow. Maurice Gilbert Stucky.
Also, müssen wir natürlich sofort nachhaken, Mo. Woher kommen die zwei der französischen Zunge zuzurechnenden Vornamen?
Ja, von meiner Mutter. Also meine Mutter ist auch französischer Abstammung.
Ja.
Und leider spreche ich kein Französisch. Meine Mutter spricht schon, natürlich jetzt ein bisschen gebrochen, aber sie ist total vom Französischen begeistert. Und ja, deswegen hat sie sich dazu entschieden, Maurice Gilbert. Und ja, ich weiß nicht, wie viel Mitspracherecht mein Vater da hatte, ja. Aber ich glaube, er hat sich da jetzt nicht allzu sehr gewehrt.
Aber klingt doch gut. Du bist doch zufrieden mit deinem Namen, oder?
Ich bin zufrieden. Doch,
das
doch.
Ist die Hauptsache. Man kann es ja leider nicht beeinflussen, ne?
So ist es. Man nimmt, was man bekommt. Ne?
Maurice Gilbert, nicht unbedingt an der französischen Grenze groß geworden, sondern in Augsburg.
Augsburg, genau.
Wie fing das alles an, Mo? Wie bist du als Kind zum Basketball gekommen, weil ich sage mal, das ist ja jetzt nicht unbedingt eine ausgesprochene Basketball-Ecke in Deutschland.
Nee, nicht wirklich. Also es kam alles durch meinen Vater eigentlich. Dadurch, mein Vater ist 84, glaube ich. In Augsburg waren ja viele Amerikaner stationiert. Mein Vater ist da 84 dann auch hingekommen. Und ja, es fing früh an, dass meine Eltern oder mein Vater immer so Videokassetten hatte und hat dann immer Michael Jordan Tapes angeschaut. Und ja, ich war da relativ früh begeistert, was meine Eltern mir erzählt haben. Da gibt es auch Videos, wie ich auf einem kleinen Korb am Anfang schon Bälle reinzuschmeißen. Mein Vater hat mich dann auch öfter auf die Army Base mitgenommen, was ja wirklich beeindruckende Hallen sind, also immer noch.
Ja.
Und, ich glaube, da war allen Mögliches drin. Riesen Basketballfeld, Felder, Squash Center, Fitnessstudio oben drüber, also was ich mich noch so leicht erinnern kann. Und ja, da habe ich so die ersten Eindrücke vom Basketball gekriegt. Da war mein Vater und ich immer relativ viel auf dem Freiplatz zusammen und so hat sich das dann entwickelt.
War das dann auch dein erster Sport, den du quasi ausgeübt hast?
Nee, es war Fußball. Also tatsächlich Fußball gespielt. Hatte auch überragende Fußballschuhe. Also mein Vater war damals der Meinung, er muss mir Footballschuhe kaufen. Und da habe ich mit Footballschuhen tatsächlich Fußball gespielt. Ich weiß noch, das waren so schwarze Nike-Footballschuhe, also mit einem weißen Nike-Swoosh drauf und waren auch ankle-high tatsächlich. Sahen irgendwie anders aus als alle anderen Fußballschuhe, aber hat funktioniert. Die Bauernspitze hat gut gepasst. Und ja, das war so, ich glaube, das habe ich dann, bis ich 7, 8 war, gespielt. Und dann fing es mit dem Basketball an.
Ja, wie alt warst du, als du deinen Vater das erste Mal im 1 gegen 1 zerlegt hast?
Habe ich tatsächlich nie. Und das ist auch eine Sache, die mich echt stört. Das letzte Mal war ich 15. Und weiß noch ganz genau, ich war tatsächlich vorne, habe dann gemeint, ich kann ein bisschen arrogant spielen und habe es dann doch noch 11-8 verloren. Und seitdem haben wir nie mehr wieder gespielt. Und deswegen ist es ein bisschen bitter. Hält er mir immer heute noch immer vor.
Wir machen ja immer so auch einen kleinen Geografie-Exkurs. Dann erzähl den Leuten doch mal, die in Garmisch wohnen oder in Flensburg, wo ist Leitershofen statt Bergen?
Ja, Bege Leitershofen statt Bergen ist so ein. Das heißt jetzt, es ist eigentlich nicht weit von Augsburg weg, ist so ein bisschen an der Grenze, bisschen ländlicher, kann man sagen, aber ist auch mit dem Bus relativ schnell in der Stadt. Ist ein relativ kleiner Verein. Ich selber habe aber angefangen beim TSV Diedorf, habe da ja lang gespielt, ist auch ein bisschen außerhalb von Augsburg. Ich glaube mit 14 oder 13 habe ich mich dann von Freunden dazu überreden lassen, zum TVA oder zum TV Augsburg dann zu wechseln. War da ein Jahr und dann sind meine Freunde zu Bege Leitershofen und dann bin ich halt einfach mitgegangen. Und so fing das Ganze dann an bei Bege Leitershofen statt Bergen.
Warum hat dir denn dann Basketball mehr gebracht als Fußball?
Hat einfach mir persönlich mehr Spaß gemacht. Also ich hatte irgendwie ein Händchen dafür und ja, hat mir einfach mehr Spaß gemacht, da den Ball durch den Korb zu werfen. Mein Vater natürlich wollte immer irgendwie, dass ich Basketball spiele. Oder er hat immer relativ viel Basketball gespielt, weil mit Fußball das ist nicht der Begabteste. Und ja, somit kam das einfach. Und dann hat sich einfach dieser Spaß entwickelt. Mein Dad hatte eine unglaubliche Freude dran zu spielen, auch wenn wir gegeneinander gespielt haben. Hat mir immer den Eindruck gegeben, als ob ich gewinnen könnte. Und dann am Ende habe ich dann doch auf den Sack bekommen. Und nee, war einfach die Freude. Dann natürlich die ganzen Michael Jordan Tapes immer angeschaut. Das hat mich unglaublich begeistert.
Jetzt hast du den Namen Michael Jordan schon zweimal genannt. Jordan Brand Classic 2006. War das irgendwie so für dich der erste Moment, wo du gespürt hast, jo, da kann was richtig Großes draus werden, das kann vielleicht mal mein Beruf werden?
Ich wollte es irgendwie immer schon, war der Traum da. Natürlich, wenn du dann als kleiner Junge bist auf dem Basketballfeld und zählst dann auch die Uhr runter, 3, 2, 1, und triffst dann genauso einen Game-Winner. Aber dieses das Jordan Classic, das war für mich eine unglaubliche Erfahrung. Also ich weiß noch, als Jordan da runterkam, wir durften ja keine Fotos machen oder keine Autogramme holen.
Warum denn nicht?
Weiß ich nicht, das haben sie uns damals so gesagt, also...
Das ist doch das Größte, wenn der beste Basketballer der Welt vor dir steht, da willst du doch irgendwie was machen.
Genau, also durften wir nicht. Zum Glück habe ich es am Schluss gewonnen, dann hatte ich mein Bild. Und, nee, aber ich weiß noch ganz genau, als er in den Raum da reinkam, ich musste tatsächlich fast weinen, weil ich einfach so begeistert war und ich wollte ihm eigentlich so viele Fragen stellen, aber ich konnte nicht. Ich hatte so eine richtige Schockstarre und am Schluss habe ich es so bereut und war dann eigentlich so froh und dankbar, dass ich das gewonnen habe und somit dann irgendwie ein bisschen in Kontakt hatte. Weiß noch, wie er mir ins Ohr geflüstert hat, wir sehen uns dann in New York. Leider war er dort dann nicht. Aber da wusste ich auf jeden Fall, okay, es kann in eine ganz gute Richtung gehen, weil das war ja dann ein unglaublicher Hype, sage ich da mal, also für mein Alter dann, wo dann Interviews, Telefonanrufe und das war dann. Ich war da, glaube ich, in der Sportschau oder so. Ich weiß es gar nicht mehr, aber auch allein schon das war super aufregend.
Jetzt, wir haben ja auch ein paar Hörer, die jetzt nicht unbedingt wissen, über was wir eben geredet haben, über Michael Jordan und Maurice Gilbert Stucky trifft ihn zufällig. Was war das für ein Camp? Kannst du noch mal kurz erzählen, um was es da ankam, wie viel waren da und warum hast du es gerade gewonnen?
Es war, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte Michael Jordan eine Europatour. Und ja, es halt wurden dann, ich glaube, der U oder automatisch die, ich glaube, der 20er Kader oder 30er Kader der U16 Nationalmannschaft wurde zu dem Zeitpunkt automatisch eingeladen. Und ich glaube, noch 10 andere Jungs konnten sich das erspielen. Irgendwie so muss es gewesen sein. Und wir hatten dann Training und da wurden dann ein paar Leute aussortiert. Und die übrigen 20 haben wir dann ein Spiel gespielt, 10 gegen 10. Also zwei Mannschaften, jeweils 10 Spieler. Mama, ich bin im Interview. Ich muss dich später anrufen. Ciao. Jetzt, sie gibt nicht auf. auf jeden Fall haben wir dann abends ein Spiel gespielt. Warum ich es letztendlich gewonnen habe, war mir selber, keine Ahnung, ein bisschen unklar. Es war nicht so, dass ich das überragende, glaube ich, Punktespiel hatte. Aber ich glaube, denen hat einfach die Art und Weise, wie ich gespielt habe, gefallen. Ich habe den Ball relativ gut verteilt. Hatte Spaß im Spiel, habe gut verteidigt. Ich glaube, so das Gesamtpaket hat zu dem Zeitpunkt einfach gestimmt. Und die haben halt irgendwas gesehen, was ihnen gefallen hat. Und ja.
Was hast du denn bekommen? Irgendwie einen Preis, irgendwie eine Statue, irgendwie einen Pokal?
Ein Pokal.
5.000 Euro, keine Ahnung.
Nee, das war der Pokal von Michael Jordan, habe ich überreicht bekommen, der heute immer noch bei meinem Vater in der Wohnung in Augsburg steht. Darf ich nicht anfassen. Wieso? Darf ich auch irgendwie rumnehmen. Ja, mein Vater passt darauf auf. Er sagt immer, ja, du schlammst immer so rum und machst die Sachen sowieso kaputt.
Wie groß ist der denn? Was ist denn das für? Wie kann man sich das vorstellen?
Das ist ja so ein runder Pokal, steht auf so einer, hat so runde Beine quasi. Genau, und mittendrin ist halt der Jumpman. Ist aus Glas und der Jumpman ist dann aus so einem Metall oder Stahl. Und ist ganz netter Pokal und drunter steht MVP 2006. Und steht seitdem ganz gut in Augsburg und ist immer noch ganz.
Weil du nicht anfassen darfst, deswegen.
Genau, weil ich nicht anfassen darf. Also mein Dad, der hat so einen kleinen Altar mit den ganzen Medaillen, Pokalen aus der Vergangenheit und sowas. Also ist ganz schön. Vielleicht habe ich bald Zugriff drauf.
Mal schauen. Auf jeden Fall ist es ja so, dein Dad hebt deine Pokale für dich auf, deine Mom ruft im Interview an. Wie sind die denn, oder wie habt ihr das als Familie wahrgenommen? Du hast ja selbst gesagt, tierisches Medieninteresse auf einmal. Wurde dann schon irgendwie von außerhalb so der Begriff NBA in das Leben von Mo Stucki und die Karriereplanung geworfen? Wie war das? Wie haben das deine Eltern wahrgenommen? Haben die gesagt, Junge, jetzt bleib mal auf dem Boden, oder haben die dich weiter gepusht?
Ja, also meine Eltern sind da immer wirklich sehr, sehr, sehr bodenständig. Also die sagen auch immer, egal bei allem, was ist, man soll immer gleich sein, nicht zu hoch, nicht zu tief. Wirklich, du bist quasi immer noch so der kleine Junge aus Augsburg, haben aber immer super unterstützt. Meine Eltern hatten jetzt aber auch jetzt nicht so viel Ahnung davon, das hat jetzt auch keiner von uns, dass als kleiner Junge natürlich mit Michael Jordan dir, oder als Teenager mit Michael Jordan dir einen Pokal überreicht, dann denkst du natürlich, boah, NBA, klar, muss so sein. Und das ist, bin ich in Kontakt getreten mit, ich glaube, ich war da noch ein Jahr in Augsburg tatsächlich, habe dann zweite Regionalliga gespielt, noch, bin dann zu U16 EM gefahren und da habe ich eigentlich mal wirklich gesehen, was ein NBA-Spieler ist oder ein potenzieller, weil ich bin da auf Ricky Rubio getroffen.
Okay. Und,
zu dem Zeitpunkt war ich natürlich breite Brust und so, man ist gut, man ist der Beste. Und dann habe ich gegen ihn gespielt und das war dann nochmal wirklich ein ganz anderes Level. Ich glaube, er hat zu dem Zeitpunkt ja schon tatsächlich ACB gespielt oder mittrainiert auf jeden Fall.
Ja.
Und es war unglaublich. Also der hat Sachen gemacht und Sachen gesehen, da so schnell konntest du gar nicht gucken. Genau.
Wie viele Vereine haben dich denn nach diesem Gewinn von diesem MVP-Pokal sich bei dir gemeldet? Wer war denn alles dabei?
Ich war da in Gesprächen mit Ulm. Da war ich tatsächlich auch einmal bei einem Training dabei. Ich glaube, da war Drew Joyce und Jeff Gibbs, von dem war ich da super beeindruckt, weil auf einmal steht da dieses Monster vor mir, der da richtig breit ist, richtig lange Arme. Ansonsten kann ich mich an keinen da erinnern. Dann habe ich mit Röndorf gesprochen, Ehingen, wo ich dann letztendlich hin bin. Was war denn dann noch? Ich glaube eigentlich fast alle Jugendprogramme zu dem Zeitpunkt. Ja, kann mich jetzt nicht mehr an alle erinnern, aber zu Röndorf, Ulm, Ehingen, das sind jetzt die mir so am meisten im Kopf geblieben sind, ja.
Was gab den Ausschlag, dass du dich für Ehingen entschieden hast?
Es war, ich glaube, einfach die Sympathie und dass ich gesehen habe, dass halt auch zu dem Zeitpunkt war das, ich glaube, ich mit Güsbach so der einzige Verein, der auch junge Leute in der zweiten Liga richtig hat spielen lassen. Und das ist das, was ich wollte. Ich wollte einfach den nächsten Schritt gehen, ohne jetzt irgendwie auf einer Bank zu versauern, sondern einfach gucken, dass ich mich weiterentwickeln kann. Und da hat es einfach gepasst. Es waren viele junge Leute. Ich glaube, sie haben zu dem Zeitpunkt mit zwei Amerikanern immer gespielt, die so die Stütze waren. Und man konnte ganz, ganz befreit aufspielen und sich weiterentwickeln mit Gleichaltrigen.
Hast du dich damals nur um Basketball gekümmert? Oder bist du auch zweigleisig gefahren, weil du hattest ja nicht die Garantie, dass du Basketballprofi werden würdest?
Ja, genau. Also ich habe damals, als ich in Augsburg war, habe ich dann auch eine Ausbildung angefangen als Bankkaufmann, wo dieser ganze Hype dann natürlich war. Um den Basketball habe ich da auch in der Ausbildungsstelle Anrufe bekommen und dann ging es mehr um Basketball anstatt um die Ausbildung selbst. Bin dann nach Ehingen gegangen, habe dann da die Ausbildung abgebrochen. Zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich jetzt älter bin, denke ich mir, okay, hätte ich das, am Ende hast du immer dann doch mehr Erfahrung und wenn du Sachen anders machen könntest, hättest du anders gemacht. Hätte ich tatsächlich auch. Aber okay, gut, das war so und dann war ich in Ehingen, da lief das leider nicht so wie geplant. Mit der Ausbildung bin dann ja nach Güsbach gegangen, habe dann da auch was angefangen, aber das war dann alles irgendwie, hat es nicht so zusammengepasst und ich war dann doch mehr auf der Basketballschiene und habe dann gesagt, okay, gut, ich mache das so und im Nachhinein werde ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, es doch anders machen sollen. Ich habe dann viel mehr Fokus auf Basketball gelegt, anstatt auf das andere.
Wärst du jetzt lieber Banker oder was?
Nö, nicht Banker, aber so, dass du auf jeden Fall beides zu dem Zeitpunkt, wenn du so jung bist, dann hättest du es auf jeden Fall da hinkriegen können. Also bin ich mir ziemlich sicher. Bloß ich war dann so in diesem, okay, Basketball, Basketball, Basketball. Und dann bin ich weg von zu Hause gezogen. Meine Eltern hatten natürlich auch nicht mehr dann so die Hand drüber, weil ich halt einfach weiter weg war. Und würde jetzt aber jedem anderen jungen Spieler sagen, mach's auf jeden Fall so anders. Ja.
Jetzt hört
einfach, weil du nie die Garantie hast. Ich hatte einfach das Glück, dass ich relativ verletzungsfrei auch in frühen Jahren war und einfach nichts passiert ist.
Jetzt hört die Mutter ja nicht mit, du hast sie eben weggedrückt. Hast du dann deine ersten Schritte von zu Hause weg auch mal ein bisschen Mist gebaut?
Ja, ich sage mal so, ich habe in Ehingen dann auch ich habe nicht in Ursprüngen, sondern ich war in Ehingen und habe da dann auch mit zwei Amerikanern zusammen gewohnt. Die waren dann natürlich ein bisschen älter, 22, 23, glaube ich, ja, sowas müssen die gewesen sein. Und dann hast du mal den einen oder anderen Blödsinn auf jeden Fall gemacht, aber meine Mutter ist wieder hintergekommen. Meine Mutter ruft ja relativ häufig an, auch zu dem Zeitpunkt. Irgendwie, komischerweise hat sie mich immer erwischt, wenn ich irgendwie draußen unterwegs war. Es ist ja schon 12, jetzt geh nach Hause. Ich weiß nicht, hat sie immer einen Riecher dafür. Ist teilweise heute noch so.
Du hast gesagt, dann der Wechsel nach Güsbach. Das Güsbacher Programm war ja an Bamberg angedockt. Da warst du damals dann so um die 19, als du dahin bist, ne?
Ja, genau, 19.
19. War die Qualität des Bamberger Bundesliga-Kaders einfach zu hoch zu diesem Zeitpunkt, um dich da als junger Spieler irgendwie voll etablieren zu können?
Ja, ich glaube schon. Es war zum Zeitpunkt, wo ich da war, in meinem ersten Jahr, da habe ich mehr mittrainiert, waren nur bei Güßbach. Ich glaube, um den Januar rum habe ich dann in der Pro B, also meine erste Pro B-Saisonhälfte war, also verlief ziemlich gut. Ich habe dann auch angefangen, so ab Januar dann richtig gut bei der ersten Liga oder eben bei der Bundesliga mitzutrainieren. Und so wie es mir Chris Fleming damals gesagt hat, war er kurz davor, mir auch ein paar Einsatzmöglichkeiten zu geben, aber ich habe mir dann die Hand gebrochen. Dass mir einfach im Training, Ball wurde mir auf den Mittelfinger gespielt und dann hat sich in der Mittelhand der Knochen gebrochen und dann war ich erstmal 6 bis 8 Wochen raus. Und ich glaube, in dem Jahr sind sie dann Pokalsieger und Meister geworden. Im Jahr drauf war es dann tatsächlich so, dass ich, John Goldsberry hat sich am Anfang verletzt und dadurch habe ich am Anfang meine Chance bekommen. Aber der Kader war relativ breit aufgestellt. Dann war es natürlich bei Bamberg, die sind vorher Meister, Pokalsieger, dann wollen sie noch mehr und dann war es einfach schwierig, in so einem Programm dann ordentlich oder viel Spielzeit zu bekommen. Mein Glück war, dass wir in dem zweiten Jahr, wo ich da war, einfach so viele Gegner mit 20 oder mit 30 aus der Halle geschossen haben, dass ich zumindest mal so 10, 15 Minuten spielen konnte. Aber es war schon relativ schwer. Natürlich stehen die Trainer auch unter Druck. Man muss irgendwie ein Gleichgewicht finden. Carsten war zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht so alt und ein junger Kerl, der dann gespielt hat. Somit hatten sie ja einen Nachwuchs, der quasi Einsatzzeit bekommen hat. Und es war dann schon relativ schwierig, ja.
Das heißt, der Schritt nach Würzburg war auch im Nachhinein genau der richtige, in ein Programm zu gehen, wo du einfach mehr Verantwortung auch übernehmen konntest.
Ja, genau. Also ich hatte ja dann auch meinen Fußbruch leider, mein Mittelfußbruch. Und meine Anfangszeit in Würzburg war auch nicht einfach. Es war ja dann so, im ersten Jahr war das relativ durchwachsen, immer abwechselnd Spielzeit. Ich glaube, Marcel Schröder war ja da. Dann ist es so, er hat auch gerade erst übernommen. Dann bist du natürlich am Anfang auch unter Druck. Davor haben sie das Halbfinale erreicht. Dann ist da nicht so viel mit jungen Leuten spielen lassen. In meinem zweiten Jahr war es ja so, wir sind ja relativ schlecht gestartet. Da habe ich ja, glaube ich, gar nicht gespielt. Und dann bist ja du zu uns gekommen. Und dann haben sich die Sachen verändert. Also das ist ja auch das, was ich immer wieder erwähne, dass zu dem Zeitpunkt, wo dann du gewechselt bist, mir die Chance gegeben hast, das dann mein Durchbruch mehr oder weniger war, mich dann zu etablieren als Spieler in der Liga, wo ich ja das immer ganz hoch anrechne. Mike Meeks hat ja auch immer super mit mir gearbeitet und deswegen bin ich ja auch in dem Jahr dann, wo wir dann leider abgestiegen sind, zu euch beiden dann ja nochmal hingekommen, habe ich einen Abend und mich bedankt. Und das tue ich heute auch noch in mehreren Interviews oder wenn mich Leute sagen, so sage ich, okay, das sind jetzt die zwei Leute, die mir den Durchbruch auf jeden Fall ermöglicht haben.
Wow, jetzt bin ich ein bisschen geplättet.
Das können wir jetzt gleich wieder umdrehen. Was ist denn die größte Macke von Stefan Koch? Kannst du die mal eben schnell verraten?
Die größte Macke? ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schwierig für mich zu sagen, weil ich ihn halt nicht leider kein ganzes Jahr hatte. Sondern es waren ja dann letztendlich ein paar Monate, es waren 5, 6 Monate. Deswegen weiß ich es jetzt gar nicht.
Komm, trau dich.
Perfekte Antwort, Mo, perfekte Antwort.
Kann ich jetzt nichts sagen, ne?
Das kann ich jetzt gar nicht glauben.
Nee. Also immer wenn ich Stefan Kocher rede, dann sage ich immer unglaubliche Dankbarkeit. Also wirklich. Das ist deswegen immer alles nur super positiv. Ihm, Mike Meeks. Ich habe, glaube ich, am Anfang vom Sommer mal kurz mit Michael Meeks Kontakt gehabt und also wirklich, das ist alles super.
Der hat gerade, man sieht es im Podcast nicht, aber er hat Tränen in den Augen, ich sehe das gerade, er ist sehr, sehr gerührt.
Bin ich auch, bin ich echt, deswegen müssen wir jetzt auch weitermachen.
Ja, ich habe eine gute Frage, ich habe eine super Frage, du warst ja längere Zeit im Frankenland und dann gehst du ins Ausland, hätte ich fast gesagt, gehst du dann in den hohen Norden, Oldenburg. Was war da für dich anders?
Oh, viel. Ich war einfach noch nie so weit weg von der Heimat. Würzburg ist ja von Augsburg circa 2,5 Stunden. Deswegen konntest du ja öfters mal nach Hause fahren und hattest auch so im Umkreis einfach ein bisschen was. Aber jetzt in Oldenburg, da war niemand. Also das war dann...
Nur die Mutter, die immer jede halbe Stunde angerufen hat.
Ja, also meine Mutter generell, sie ruft immer an. Das hat sich nicht verändert zu einer Zeit, wo ich jetzt 10, 12 bin, bis zu jetzt. Also wie man ja vorhin gehört hat. Nee, aber es war auch, da bin ich in eine Mannschaft gekommen, die halt, das waren alles hergestandene Männer. Einfach. Und dann kommst du da hin als junger, energischer Typ, der gerade noch so hungrig ist, einfach mehr zu wollen, mehr zu machen. Und ich habe mich damals mit Sebastian Machowski unterhalten und es hat sich alles ganz gut angehört. Und wir waren auf einer Wellenlänge. Und ja, es war dann für mich am Anfang eigentlich glaube ich, relativ gut. Ich habe da meine Spielzeit bekommen. Es war, zu dem Zeitpunkt war ich auch noch ein bisschen wilder, muss ich sagen. Ja, wollte ich alles machen. Ich wollte dribbeln, ich wollte werfen, Pick-and-Roll spielen. Und ich wollte einfach so viel, ja, einfach so viel besser werden, dass es ab und zu mal ein bisschen wilder bei mir lief. Aber ja, es war eine super Erfahrung für mich. Dann am Ende war es dann einfach so, dass, okay, gut, es passiert ein Trainerwechsel. Manchmal ist es einfach so, dass es passt oder es passt nicht. Und ja, somit habe ich mich dann entschieden, dann auch wieder nach Würzburg zurückzugehen.
Aber du warst ja zu diesem Zeitpunkt schon ein Stück weit etabliert. Gab es andere Optionen als Würzburg? Hast du dich bewusst für Würzburg entschieden, weil es für dich ein bekanntes Umfeld ist? Was waren so deine Beweggründe?
Ja, ich glaube, es stand damals auch in der Schwebe zwischen Würzburg und Ulm, glaube ich, war das sogar. Und dann war das so, dass Würzburg hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, einen anderen Spieler noch im Auge. Ich glaube, da braucht man kein Geheimnis drum machen, das ist alles Vergangenheit. Es war, glaube ich, Prambly, der zu dem Zeitpunkt Bayreuth sehr gut gespielt hat. Und dann war das so, dass Würzburg wollte noch abwarten, was er macht. Dann hat er sich für Ulm entschieden. Ich war aber auch gleichzeitig auch mit beiden im Gespräch. Und ja, dann ist der eine Baustein gefallen und somit wusste ich, okay, gut, dann gehe ich wieder zurück nach Würzburg, was für mich persönlich auch super war, was ich auch wollte, weil es waren ja für mich gute Erfahrungen dort. Ich habe da schöne Erfahrungen gemacht, ich hatte dort Kontakte geknüpft, Freunde noch und deswegen ist der Baustein für mich da perfekt gefallen.
Und du hattest dann ja auch wirklich drei gute Jahre in Würzburg. Warum dann doch nochmal Bamberg? Einfach die Herausforderung, nochmal absolute Spitze angreifen?
Genau, es ist dann natürlich, Würzburg war dann ein Wohnzimmer, Bequemlichkeit. Und es war schwierig, es war keine leichte Entscheidung, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich dachte mir, okay, zu dem Zeitpunkt, wie alt war ich denn da? 28? Ich glaube, 28, 27, 28 war ich da, glaube ich.
28 war es. 28. 28.
Ja, genau. Und ich dachte mir, ja, gut, wenn ich jetzt, wann dann? Es lief gut für mich. Ich habe mich selbstbewusst und gut gefühlt und wollte halt einfach diesen Schritt wagen. Es war ein bisschen, ich sage nicht Angst, aber Respekt. Und ja, einfach aus dieser Komfortzone heraus. Und einfach schauen, in Bamberg, da war man als junger Kerl. Ich wollte jetzt einfach wiederkommen als gestandener Mann und mich da dann einfach nochmal beweisen.
Hilft das dann auch, dass man zu einem Verein geht, wo die Aufmerksamkeit...
Entschuldigung?
Es kommt die Mutter persönlich vorbei.
Ja, die zwei Mädels sind wieder da. Hallo!
Schau mal, mein Schatzi. Hey, hallo!
Hallo!
Das ist die Solea, ne?
Die Solea, genau.
Hallo Solea. Das ist spannend, ne?
Also
das ist der Opa Stefan Koch da mit dem Grünen, ja. Da, das ist der Opa, ja.
Da guckst du. Ja, hallo, ist
ja. Das ist Opa!
Ja, oh. Ja,
Opa.
Ja, das Weihnachtslichterkette ist da ganz groß.
Das ist echt ein Podcast, in dem so richtig Menschen, oder? Die Mama kommt vorbei.
Der ist herrlich. Genau.
Die kleine herrlich. Tochter sagt hallo.
Hallo zusammen.
Hallo.
So, mein Schatz, wir sind fertig.
So, jetzt.
Jetzt. Du hast diese Herausforderung gesucht. Ist das dann auch eine umso schwieriger, dann wieder in einem Umfeld zu kommen, wo Basketball noch eine größere Rolle spielt? Freak City, da ist der Stellenwert des Basketballs ja sehr hoch.
Ja, der Druck ist einfach ein ganz anderer. Und In Würzburg war es ja so, dass, okay, wenn du die Playoffs geschafft hast, dann waren alle zufrieden. wenn du irgendwie auch allein nur Borderline-Playoffs warst, war es schon akzeptabel. Und in Bamberg war das nicht so. Da war Playoffs wie morgens aufstehen. Ja, und da haben halt nur Titel gezählt. Und somit war auch der Platz für Fehler und die Konkurrenz halt einfach so viel höher.
Stefan, erinnerst du dich an dein erstes Mal, als du in Crailsheim warst?
Ja, also das erste Mal, als ich in Crailsheim war, ich kann es jetzt nicht das erste Mal zuordnen. Ich weiß nur, dass diese Halle auf mich auf jeden Fall erstmal sehr ungewöhnlich gewirkt hat und einen ganz besonderen Eindruck hinterlassen hat.
Was war dein erster Eindruck, Mo? Crailsheim ist ja noch nicht so lange auf dieser Basketball-Landkarte und wurde vielleicht auch ein bisschen belächelt als Provinz. Viehauktionshalle wird da gleich immer gleich mal in den Kopf. Wie war das für dich?
Ja, genauso. Als ich gesehen habe, wo wir da, ich weiß nicht, in Würzburg war ich das erste Mal da, und dann sehe ich so, okay, wo ist denn die Halle? Die ist mitten im Nirgendwo. Dann habe ich auch noch gehört, dass es eine Viehauktionshalle ist. Und so, hoppala, was ist denn hier los? Dann hast du ja oftmals auch diesen ländlichen Geruch. Und ja, aber da ist ja auch zu dem Zeitpunkt war die Stimmung ja echt gut, echt super. Und aber der Eindruck, der erste war schon erstmal so, Und ja, jetzt ist es das Wohnzimmer.
Wird Crailsheim deine letzte Station sein oder ist es zu früh? Du bist jetzt 31. Ist es zu früh, sowas schon zu projizieren?
Also ich plane noch ein paar Jährchen zu spielen, solange der Körper auf jeden Fall mitmacht. 31, da ich bin nur noch ganz gut im Schuss, glaube ich. Vielleicht ist es zu früh, um das zu sagen, aber ich fühle mich hier super wohl. Also das ist, das habe ich ja auch schon immer gesagt, auch dem Verein. Mir gefällt es hier, es ist hier sehr, sehr familiär. Die Leute sind wirklich sehr, sehr dankbar auch. Und es ist eine super Organisation. Ich habe es nicht weit nach Würzburg, wo ich ja dann auch letztendlich sesshaft werden werde. Und Augsburg ist auch nicht weit. Also da passt einfach vieles zusammen.
Wir hatten ja eben den Begriff Opa. Du bist da ja eigentlich auch der Opa, ne? Du bist der Älteste im Kader. Wie kommst du damit zurecht?
Es ging alles sehr schnell irgendwie, ja.
Mit 31 der Älteste.
Ja.
Hast du dann andere Aufgaben oder wirst du da gefoppt? Stellen dir mal einen Rollator irgendwie mal in die Halle oder was geht da ab? Oder spielt das eigentlich gar keine Rolle?
Naja, hat sich eigentlich nicht viel verändert. Also außer, dass ich mehr kommunizieren muss. Ich bin ja an sich eigentlich auch eine eher ruhigerer Typ gewesen, sage ich, der dann jetzt innerhalb der Mannschaft nicht so viel geredet hat, mal hier und da was gesagt, aber jetzt ist es einfach, man muss einfach so eine gewisse Verantwortung übernehmen, viel kommunizieren, auch mit den jüngeren Spielern, das wird auch erwartet, auch Sebastian erwartet es. Und da musste ich auch so ein bisschen selber über meinen eigenen Schatten springen, um einfach da, ja, more vocal, sagt man ja, zu sein. Aber es ist eine Sache, da habe ich mich eigentlich ganz gut jetzt eingefunden und es passt, also es funktioniert.
Du erlebst dann ja auch in deinem hohen Alter auch da Historisches. Crailsheim zum ersten Mal international. Crailsheim, kommen wir wieder zum Beginn, hat sich qualifiziert fürs Final Four im Pokal. Wie nimmst du das da wahr? Wie nimmt das Crailsheim und auch das Umfeld da wahr im Nirgendwo, wie du so schön gesagt hast?
Ja, es ist natürlich eine totale Euphorie, auch durch die letzten beiden Jahre natürlich. Wir machen, ich sage immer zu Boggy, Fabi und Dejan, machen immer, wenn wir irgendwas geschafft haben, was Historisches, machen immer ein Häkchen, dass wir wieder was geschafft haben, wo dann auch unser Name dann irgendwann mal hoffentlich erwähnt wird oder wir halt einfach in diesen Teams immer waren. Und es ist super. Also wirklich, die Leute sind da wirklich so, so dankbar und spürt man auch an der Unterstützung allein bei Auswärtsfahrten, bei Heimspielen. Und es macht einfach Spaß. Und auf dieser Welle versuchst du einfach so lange, wie es geht, zu reiten. Und das freut einfach alle.
Ist das dann was anderes, wenn man in so einer, ich sag mal, Kleinstadt so sportlich Erfolg hat mit einer Mannschaft, als wenn man vielleicht in einer Metropole wäre, wo es ja auch viele Sportarten, hochklassige Mannschaften gibt?
Ja, natürlich. Es wird, glaube ich, nochmal ganz, ganz, ganz anders wertgeschätzt, weil es ist ja in der Umgebung jetzt nicht wirklich was. Und man gewöhnt sich auch an Erfolg schnell. Und es werden ja dann immer gewisse Dinge erwartet. Aber hier ist es tatsächlich so, dass die Leute sagen, okay, wir sind Teilzeit. Wir sind, was jetzt, keine Ahnung, das Standing betrifft, eher unten und freuen uns über alles Positive. Und momentan ist es ja einfach so, dass es halt einfach sehr gut läuft. Und das tun alle super wertschätzen.
Du sagst, es läuft sehr gut. Die letzten Jahre waren sehr erfolgreich. Da wurde vieles Thomas Isalo zugeschrieben. Was macht Sebastian Glein jetzt so gut, dass es bei euch weiter wie am Schnürchen läuft?
Ich glaube, es ist ähnlich wie bei Thomas auch, dass allein von der Kaderzusammenstellung sehr viel Wert auf Charakter gelegt wird. Und es ist einfach so, wenn du dich mit den Leuten verstehst, dann kämpfst du einfach auch füreinander. In der Verteidigung auch, da hilft jeder jedem, in der Offensive spielt jeder zusammen. Und das ist für mich auch ein ganz großer Punkt, den ich unglaublich wertschätzen gelernt habe, ist es einfach, gute Charaktere in der Mannschaft zu haben. Natürlich kommt dann auch die spielerische Qualität dazu, aber Charakter ist einfach so immens wichtig. Und beide Trainer sind extrem ehrgeizig, auf eine andere Art und Weise. Einer ist vielleicht lauter, der andere vielleicht leiser, aber wenn sie dann auf dem Spielfeld ist, also wenn man Thomas beobachtet, der springt ja da an der Seitenlinie herum, Sebastian genau dasselbe, du hast ja fast das Gefühl, dass sie da mitspielen an der Seitenlinie. Und ich glaube, das ist einfach dieser Ehrgeiz, den beide da haben, als auch noch junge Trainer.
Man sagt ja in Crailsheim, das war eine gute Saison. Ihr habt ja überall eure Finger drin sozusagen. Wann sagt ihr, das war echt alles gelungen?
Doch, natürlich. Also am Ende war es natürlich, hättest du dir in den Playoffs natürlich vielleicht jetzt nicht unbedingt München gewünscht, weil die einfach in der Breite einfach, es ist halt FC Bayern. Und dadurch, dass wir dann auch noch ein paar Verletzungsprobleme hatten, war es dann für uns natürlich noch schwieriger, das Ganze dann aufrecht zu halten. Aber ich glaube, wir haben dann einen extrem guten Fight geliefert, auch über die ganze Saison. Und da kann man wirklich, wirklich als Crailsheimer Spieler, als Organisation, Trainer, alles rumherum wirklich stolz drauf sein.
Ich meinte eigentlich im Hinblick auf diese Saison, die Ansprüche werden ja höher, aber ihr seid international, seid, glaube ich, jetzt Gruppensieger geworden, ihr seid im Final Four. Es gibt dann auch Begehrlichkeiten, der Anspruch wird höher. Wann sagt ihr denn am Ende der Saison, das war eine gute Saison?
Das weiß ich gar nicht. Sebastian sagt immer, wir sollen im Moment leben und auch für den Moment spielen. So war es jetzt, weil es waren jetzt bei uns auch in den letzten Wochen irgendwie, wenn ich selber dran denke, was ich immer gesagt habe in der Kabine, Big Game, irgendwie war jedes Spiel ein großes Spiel. Um vorzeitig weiterzukommen im Europe Cup, was wir leider nicht geschafft haben gegen Backen. Deswegen war das nächste Spiel dann auch wieder ein großes Spiel. Dann hast du das Pokalspiel, das ein wichtiges Spiel ist. Dann hatten wir in der Liga ein paar Startschwierigkeiten. Alles ist gerade so eng, dann hast du auch da ein wichtiges Spiel. Deswegen, wir leben einfach gerade nur im Moment. Jetzt ist es so, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt das erreicht, Häkchen gemacht, aber sofort umdenken und zum nächsten Spiel. Jetzt Hamburg ist für uns ein extrem wichtiges Spiel. Wieder ein großes Spiel, weil einfach, wenn man die Tabelle anschaut, das ist ja Wahnsinn, was dieses Jahr passiert. Und deswegen ist es einfach so, wir leben im Moment und dann gucken wir, wo wir am Ende stehen.
Bei einem großen Spiel war ich dabei, das war gegen Braunschweig, das war der Hammer, da ist ja die Halle fast weggeflogen, das war ein Wahnsinnsspiel.
Ja, genau, also sehr nervenaufreibend, auch Energie hat das gekostet, am Ende Hauptsache gewonnen.
So, jetzt gehen wir aber trotzdem nochmal weg vom Moment und blicken in die Zukunft. Du hast gesagt, du wirst in Würzburg mit deiner Familie sesshaft werden. Was wird Mo Stucky tun, wenn er nicht mehr Basketballspieler ist?
Das ist eine gute Frage. Also momentan habe ich so ein paar Sachen im Kopf, die ich noch ein bisschen unter Verschluss halte, wo ich mich dann auch an Freunden orientiert habe und mit denen rede und gerade sehe, dass die da eigentlich einen ganz guten Werdegang haben. Mich da auch informiert. Das ist noch so eine Sache. Jetzt spiele ich erst noch Basketball, blicke aber schon mit einem Auge darauf, was vielleicht noch in der Zukunft sein kann. Aber das wird man dann auf jeden Fall rausfinden.
Bisschen geheimnisvoll, ne? Bisschen geheimnisvoll war er gerade. Irgendwas hat er vor.
Ja, aber es ist ja, er hat ja auch gesagt, dass er noch ein paar Jährchen spielen will. Und von daher müssen wir uns ja hoffentlich keine Sorgen machen, dass er jetzt irgendwie, dass Maurice Gilbert Stucky sowie Alex Nathaniel King jetzt schon nach dieser Saison aufhört. Die Sorge haben wir ja zum Glück nicht.
Nee. Ich habe danach, ein Jahr und danach ist auf jeden Fall noch ein bisschen weiter geplant.
Sehr gut. Ja.
Ganz kurz noch ein bisschen der private Mensch. Solea ist wahrscheinlich sehr wichtig mit deiner Freundin oder Frau. Was machst du sonst noch? Liest du viel? Hörst du Musik? Was für Musik? Gehst du jede Woche ins Kino? Was macht Most Lucky, wenn er mal nicht den Ball in Orange in der Hand hat?
Ja, früher war es Kino.
Tatsächlich.
Aber jetzt ist es nicht mehr so. Jetzt ist es eher Spielplatz, Kinderland, ja, sonstige Kinderbespaßung, die man sich einfach vorstellen kann. Also da hat sich ja mein Leben ja total verändert. Was unglaublich, unglaublich schön ist. Wir beide haben unglaublich viel Spaß mit der Kleinen, verbringen auch relativ viel Zeit und es dreht sich eigentlich alles nur um die Kleine. Es ist, wenn die zwei jetzt gerade mal nicht in Crailsheim sind, sondern in Würzburg, dann sitze ich halt mit den Jungs vor der Konsole. Und dann spielen wir ein bisschen, aber ansonsten ist wirklich totaler Fokus und Mittelpunkt einfach die Familie.
Wenn du jetzt im Tourismusbüro Crailsheim arbeiten würdest, was gibt's denn noch außer Basketball? Das ist noch nicht mal in Crailsheim, das spielt ja in Ilshofen. Hast du da mal was kennengelernt? Ist da irgendwas Spannendes, dass man den Stefan da mal hinschicken können mit seiner Familie, dass er mal 3 Tage da Urlaub macht, oder ist da einfach nur Crailsheim Basketball?
Crailsheim ist eigentlich Basketball. Das war jetzt auch in der Zeit, wo ich da war, muss ich sagen, dass ich bin gekommen vor 2 Jahren, im November, wann war das? November 19, glaube ich, bin ich nach Crailsheim, kann es sein?
Mhm.
Ja, genau, und dann war ja auch schon Corona. Das war ja danach schon alles zu, hat alles dicht gemacht. Deswegen konntest du jetzt auch nicht so viel machen. Jetzt dieses Jahr bin ich in Crailsheim mehr auf den Spielplätzen und in Kinderländern. Von daher. Aber ansonsten ist Crailsheim ist Basketball, ja.
Ganz klar. Bei einer Viehauktion warst du auch noch nicht.
Viehauktion war ich tatsächlich noch nicht, ne.
Aber hast du dir das mal vorgenommen? Das muss doch ein Highlight sein, oder?
Habe ich tatsächlich noch gar nicht dran gedacht, mal hinzugehen. Aber wenn ihr das jetzt so erwähnt, dann soll ich es vielleicht mal machen, ja.
Definitiv. Also ich würd mir das echt gerne mal anschauen.
Ja.
Wobei du auch sagst, du hast ja schon den ländlichen Geruch hervorgehoben, der wird dann natürlich noch in stärkerer Ausprägung in die Nase schießen.
Das auf jeden Fall. Aber gut, man hat ja, okay, das wird man schon ertragen, ansonsten genau. Masken, ja.
Jetzt lass uns mal nicht über Rindviecher reden hier.
In deiner Anwesenheit, Olli, fällt uns kein anderes Thema ein.
Dankeschön.
Gerne. Dankeschön.
Ich glaube, wir haben es soweit. Kleiner Blick, Final Four Pokal, damit haben wir angefangen, damit können wir auch aufhören. Das Ding wollt ihr schon haben, ne? Stellst du dann wieder bei deinem Vater ins Wohnzimmer, nicht bei dir zu Hause.
Sag mal so, jetzt, wo du so weit gekommen bist, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn das, ja, Braunschweig, das wird kein leichter Gegner, also wie kein Gegner in der Liga leicht ist. Ja, jetzt auf jeden Fall, wenn du da drin bist, dann willst du gucken, dass das Ding auf jeden Fall holst. Das ist ein Spiel und da kann viel passieren. Und genau.
Gibt es denn eigentlich echt eine realistische Chance, dass dieses Turnier dann bei euch stattfindet?
Da habe ich keine Ahnung. Habe ich auch noch gar nicht, drüber nachgedacht. Und man weiß ja auch nicht, wie viele Leute dann letztendlich auch in die Halle können, dürfen. Wenn es weniger Leute sind, dann wird es vielleicht Sinn machen in einer kleineren Halle, wenn es mehr in einer größeren Halle. Also keine Ahnung, ich weiß nicht. Anhand, an was sie das festmachen, aber wenn es bei uns wäre, würde ich es natürlich dankend annehmen.
Da wäre die Chance, dieses Ding dann zu holen, vielleicht auch ein paar Prozent höher, ne? Mit den ja, Fans
drücken. Man ist auch in seinem gewohnten Umfeld, man schläft in seinem Bett und hat keinen Reisestress. Von daher, dass wir natürlich auch noch weitergekommen sind im Europe Cup, das hast ja auch wieder Reisestress, aber da fällt er dann komplett weg. Und ja, es wäre eine schöne Sache.
Dann freuen sich auch alle Rindviecher in Crailsheim.
Ja, genau.
Maurice Gilbert, Mo Stucky, wir danken dir für deine Zeit. Das war total schön. Jetzt lass uns mal dich mal in Ruhe, damit du deine Mutter mal zurückrufen kannst. Die hat bestimmt was Wichtiges dir zu berichten. viel Erfolg. Wenn du da mal dein Geheimnis lüften willst, was du dann nach der Karriere machen willst, bitte gib uns als erstes Bescheid, dann machen wir noch mal ein halbes Stündchen, das wäre ganz lieb.
Wenn ich aufhören werde, dann wirst du Bescheid.
Ja. Stefan Koch wird weiter sentimental an diesen Podcast denken, weil du ihn so gelobt hast. Das hat er lange nicht mehr erlebt, glaube ich. Von mir kriegt er immer die Peitsche. Aber danke dafür und vor allen Dingen du und auch deine Familie, bleibt gesund, das ist das Wichtigste.
Ja, danke schön. Bleibt ja auch danke. Gesund. Alles Gute euch. Danke.
Das machen wir auf jeden Fall. Wir geben alles. Stefan, auch dir. Schönen Dank. Und dann gehen wir in dich. Und wenn du mal wissen willst, was deine Macke ist, frag mich ruhig. Ich könnte dir da einiges erzählen.
Ich komme drauf zurück.
In diesem Sinne, euch Schau beiden. Euch. Alles Gute, das war Podcast Talking Basketball. In 14 Tagen gibt es dann den nächsten. Und dann reden wir mal vielleicht nicht über Rindviecher. Schauen wir mal. Alles Gute, bis dann. Bis bald.
Ciao. Ciao. Ciao.